SWR 2 Forum.
Dresden, Nizza, Wien. Kehrt der islamistische Terror zurück? Am Mikrofon ist Martin Durm. Fast schien es so, als sei der Dschihad weltweit auf dem Rückzug, das sogenannte Kalifat vernichtet, der sogenannte Kalif getötet, die IS-Terroristen in alle Winde zerstreut. Doch 5 Jahre nach dem verheerenden Anschlag auf den Konzertsaal des Bataclan in Paris haben sich die Fanatiker in Europa jetzt zurückgemeldet. Der IS brüstet sich mit den Anschlägen in Frankreich, in Österreich und in Deutschland. Allein schon deshalb stellt sich für uns die Frage, wurde denn die Gefahr des radikalen Islam unterschätzt und welche Möglichkeiten haben die Europäer, diese Bewegung zu bekämpfen, und zwar so, dass kein Kulturkampf daraus wird. Darüber reden wir in diesem SWR2-Forum. Mit dabei Ahmed Mansour, er ist Psychologe und beschäftigt sich vor allem mit Extremismusprävention. Dr. Claire de Mesmé von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und mit dem Politologen Dr. Asim Lifraoui von der Candide Foundation. Herr Lifraoui, Sie leben in Paris. Die Stadt, ihre Einwohner werden morgen an das erinnert werden, was ihnen am 13. November 2015 angetan wurde. Anschläge auf den Konzertsaal Bataclan, auf Bars, Restaurants, auch auf das Stade de France, wo gerade das Länderspiel Deutschland-Frankreich damals ausgetragen wurde. Über 130 Tote. Wie präsent ist dieser schwarze Tag in Ihrer persönlichen Erinnerung, Herr Lifraoui?
Also für mich ist er sehr präsent, sehr persönlich. Ich beschäftige mich schon seit mehreren Jahrzehnten mit einem Phänomen, das man präziser als Dschihadismus bezeichnen sollte. Darauf werde ich nochmal zurückkommen. Ich wollte gegenüber dem Bataclan essen gehen an dem Abend und war dann einen Kilometer weiter weg entfernt. Das war ein ganz lauer Novemberabend und dann klingelten die Handys überall. Und es war klar, das waren die größten Anschläge, die jemals in Frankreich stattgefunden haben. Und das war sehr beunruhigend, vor allen Dingen, wenn man diese anderen Orte des Terrors kennt. Bagdad, Kabul, Peshawar in Pakistan. Auf einmal kam der Terror in meine Wahlheimat.
5 Jahre ist das jetzt her und nun ein Lehrer in Paris enthauptet, 3 Christen in einer Kirche in Nizza mit einem Messer ermordet, dazu die Mordtaten in Wien, in Dresden. Was passiert da gerade in Ihrer Beobachtung? Hat der IS jetzt seine Wiedergänger gefunden?
Ja, wir haben, also was wir immer unterschätzen, wir reden die ganze Zeit vom IS, früher war es Al-Qaida. Der Dschihadismus ist eine Ideologie, die einen historischen Entstehungsmoment hat in Afghanistan, Krieg gegen die Sowjets in den 80er Jahren des letzten Jahrtausends und die sich überall fortgepflanzt hat durch ganz unterschiedliche Organisationen, durch Nachahmer, durch einen ideologischen Korpus, der auch in Europa präsent ist, in kleinen Gruppen. Und da braucht man keine direkte IS-Verbindung. Man sollte das Phänomen wirklich mehr in seiner Gesamtheit betrachten. Und nochmal, oftmals ist gar nicht klar, über was wir sprechen. Ich meine, islamischer Terror, radikal-islamisch, es geht wirklich um eine Art Sekte, die am Rande des Islam steht. Islamischer Terror ist wirklich ein stigmatisierendes Wort. Sprechen wir zum Beispiel von deutschistischem Terror, wenn wir über Rechtsextreme reden? Also im Moment habe ich das Gefühl, dass unsere Wortwahlen auch nicht so glücklich sind.
Werden wir uns um eine korrekte bemühen. Frau de Mesmé, was unterscheidet für Sie die Anschlagsserie vor 5 Jahren in Paris von dem, was in den vergangenen Wochen an Attentaten in Frankreich geschah?
Für mich, was dieses Mal anders ist, ist vor allem der Anschlag auf die Institution Schule. Natürlich auf eine Person, auf einen Lehrer, aber hinter dem Lehrer steht die Schule, das Schulsystem. Und natürlich in Europa, in allen Ländern spielt die Schule eine wichtige Rolle. Aber in Frankreich ist es einen Tick weiter als in anderen Ländern, denke ich. Denn die Schule hat die Aufgabe, zukünftige Staatsbürger zu bilden. Und das hat alles mit dieser Theorie des Republikanismus, auch nach der Revolution, es hat eine lange Tradition. Und der Fakt, dass ein Lehrer angegriffen wird, der auch über Karikaturen gesprochen hat und Karikaturen gezeigt hat, das ist für mich ein Level höher, weil das zeigen auch die Reaktionen in Frankreich, dass die Gesellschaft, die Republik, fühlt sich dann angegriffen.
Das war ein Angriff auf die Grundpfeiler, wollen Sie sagen?
Ja, also auf diese Prinzipien, so wird das zumindest wahrgenommen, auf die Prinzipien des französischen Staates. Mhm. Also das hat mit natürlich auch mit der Laizität zu tun, mit der Trennung von Staat und Kirche, mit dieser sehr strengen Trennung in Frankreich. Das hat auch mit der Bildung zur Staatsbürgerschaft, also im Sinne von Citoyenneté, damit auch Kinder und Teenager dann als Erwachsene in der Lage sind, frei entscheiden zu können, was sie tun wollen. Also die Ambition, die Erwartungen an das Schulsystem sind extrem hoch in Frankreich. Und das ist vielleicht auch der Punkt. Vielleicht hat die Schule eine andere Aufgabe. Vielleicht ist das zu viel erwartet von diesem System.
Nun hat ja Frankreichs Politik auch die Gesellschaft 5 Jahre Zeit gehabt, aus dem Bataclan-Massaker die Konsequenzen zu ziehen. Hat sie das ansatzweise getan, vor allem die Regierungspolitik?
Es wurden Maßnahmen ergriffen. Die Politik hat auch darauf reagiert, die zum Beispiel, dass der Notstand ist jetzt im Gesetz, in der Gesetzgebung verankert. Also natürlich hat die Politik darauf reagiert. Aber ich denke, dass diese im ganzen Bereich Prävention ist man noch nicht so weit. Oder es ist noch Luft nach oben, um das anders zu sagen. Hm. Es sind Prozesse, also die Hoffnung war, denke ich, dass sich die Lage beruhigt. Aber das ist ein so komplexes Phänomen. Da muss man in vielen Feldern handeln. Im Bereich der Sozialpolitik, im Bereich der Bildung und nicht nur im Bereich der Justiz und der Polizei. Und das in 5 Jahren zu schaffen, ist eigentlich unmöglich. Das ist eine Baustelle, die sehr, sehr viel Zeit
erfordert. Da muss ich leider kurz was dazu sagen. Also ich bin mit dieser Analyse nicht völlig einverstanden. 5 Jahre sind eine sehr, sehr lange Zeit. Aber die französischen Regierungen haben immer nur probiert, auf vertraute Mechanismen wie Sicherheitspolitik, wie Verschärfung der Gesetzgebung mit solchen Maßnahmen reagiert. Aber es wurde nie eine öffentliche Debatte über Prävention, über Deradikalisierung geführt, nur sehr zögerlich mit hin und her Maßnahmen in diesen Bereichen eingeläutet. Macron selber versteht das Phänomen sehr gut, er hat gute Berater, er liest auch Bücher zu der sozialen Situation in den Vorstädten, er kennt sich mit Islam in Frankreich aus, das interessiert sich. Aber die französische Politik hat eine Riesenangst, eine öffentliche Debatte darüber zu starten, weil man immer wieder das Gespenst des Rechtspopulismus, des Rechtsextremismus fürchtet. Macron fürchtet auch zum Beispiel, indem er sich mehr um Vorstädte kümmert, rechte Wähler zu verlieren.
Lassen wir den Präventionsexperten Herrn Mansour zu Wort kommen. Sie kennen sich da besonders gut aus. Ist das Ihr Eindruck, dass man im Grunde noch längst nicht genug getan hat in den vergangenen 5 Jahren, um einer solchen Bewegung Paroli bieten zu können?
Ich würde sagen, in den letzten 50 Jahren wurde zu wenig getan. Wir haben Probleme auf unterschiedlicher Ebene. Erstmal in der Wahrnehmung. Sie sprachen von IS, als ob IS den Islamismus erfunden haben. Wir haben mittlerweile Madrid und London vergessen. Das waren nicht den IS, das waren andere Dschihadisten. Wir wissen nicht genau, wie entsteht Radikalisierung. Warum radikalisieren sich die Menschen? Manche wollen von sozialen Benachteiligungen sprechen, andere von psychologischen Faktoren, andere von der Suche nach Identität, Orientierung und Halt. Und wir vergessen immer wieder auch die ideologische Ebene und Dimensionen und die Rolle des Islams als ein Mainstream-Islam-Verständnis, der genau in seine Ausprägungen den Basis schafft, an dem Radikalen ihre Ideologie aufbauen. Das haben wir auch gerade jetzt mit dem Thema Karikaturen gesehen. Das waren nicht nur die Dschihadisten, die gedruckt oder getötet haben, sondern weltweit Tausende und Abertausende von Menschen, die sehr aggressiv und ablehnend gegenüber die Meinungsfreiheit agiert haben und auch gewaltbereit teilweise waren in ihrem Aufruf gewesen. Es sind viele, viele Faktoren, die eine Rolle spielen, und Prävention ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Es fängt nicht dann an, wenn Anschläge passieren. Es geht um Demokratieerziehung, es geht um Inklusion, es geht um Begegnung, es geht aber auch um innerislamische Debatte, um genau die Reform anzufangen, die braucht, damit die Menschen ihre Religion auf eine Art und Weise erleben, der nicht im Widerspruch zur Demokratie. Es geht um Integrationsarbeit, es geht um Präventionsarbeit in Gefängnissen. Wir haben hier und da schöne Projekte, aber als gesamtgesellschaftlicher, nationaler Plan ist nirgendwo in Europa das zu sehen.
Wenn ich Sie richtig verstehe, Herr Mansour, dann machen Sie nicht diese scharfe Trennungslinie zwischen Dschihadisten, die bereit sind, im Namen des Islam zu morden, und denen, die dann gegen Karikaturen irgendwo in Pakistan oder in anderen Teilen der islamischen Welt auf die Straßen gehen.
Dschihadismus ist der logische Konsequenz dieser Ablehnung. Dschihadismus ist keine kleine Sekte von ein paar hundert Leute. Wir haben dschihadistische Ideologien bei den Hamas, in Iran, in Irak, in Syrien, im Libanon, bei Al-Shabaab in Afrika, in Afghanistan, bei den Taliban, bei Al-Qaida, bei der IS. Wir können nicht immer verharmlosend darauf reagieren. Ich sage es Ihnen, das als Muslim. Unsere Aufgabe ist, die Frage zu stellen, wie konnte das im Namen unserer Religion entstehen? Und da haben wir ganz viel Nachholbedarf. Und ja, wenn man tiefer anschaut, die Gründe für die Radikalisierung analysiert, dann weiß man, dass die soziologischen, psychologischen Faktoren eine Rolle spielen. Aber ein unmündiger Umgang mit der Religion, die Teilung der Welt in Schwarz und Weiß, der Angstpädagogik, die Tabuisierung von Sexualität, das sind alle Faktoren, die leider in einem gewissen Islamverständnis vorhanden sind, die zur Radikalisierung führen. Auch der politische Islam, gerade in Frankreich und in Österreich, als Teil des Problems gesehen wird, ist Teil des Problems, und zwar seit Jahren. Da müssen wir ein bisschen tiefer schauen und uns auch trauen, den Mut haben, diese Debatte zu führen, nicht gegen die Muslime. Es geht nicht um einen Kulturkampf, sondern es geht um den Kampf um die Muslime in Europa und die Vermittlung von demokratischen Werten, die dazu führt, dass diese Menschen immun sind gegen radikalen Tendenzen.
Herr Difraoui, diese Schnittlinien, die da gerade beschrieben werden, haben die womöglich viele übersehen in den vergangenen Jahren?
Ja, bewusst übersehen, ganz bewusst übersehen. Also es ist ja immer ganz wichtig, das hat Ahmed Mansour sehr gut angesprochen, es ist ein globales Phänomen, was lokal agiert. Und die Franzosen, die Deutschen haben zu wenig über den Tellerrand geschaut und dann gesagt, okay, am Anfang hieß es ja in Frankreich, das sind irgendwelche pathologisch kranken Irren, die solche Anschläge begegnen. Und es wurde sich nie tiefer angeguckt. Aber heute ist es ja immer noch so, dass wir uns diese globale Dimension gar nicht angucken, ne? Und da hatte Herr Mansour auch recht, man muss sich sicherlich angucken, was können diese Dschihadisten aus dem Islam stehlen und verfälschen, um Leute mit ihrer falschen Heilslehre und ihrer brutalsten Ideologie zu verführen. Aber es geht natürlich auch um das ganz andere geopolitische. Deutschland möchte sich international nicht engagieren, macht aber gerne Geschäfte mit Saudi-Arabien. Und indirekt ist vor allen Dingen Saudi-Arabien zum Beispiel das Geburtsland des Dschihadismus und des demokratieablehnenden Salafismus. Das Gleiche gilt für Weltgegenden, wo wir einfach nicht hingucken. Heute haben wir zum Beispiel im gesamten Sahel, das sind 12 oder 13 Länder, dschihadistische Gruppen, und die EU und Deutschland interessieren sich dafür nicht größer, und wir schauen wieder mal weg, bis neue Brandherde entstehen, die dann unsere Gesellschaften weiter in Gefahr bringen.
Frau de Mesmes, nun gab es ja gerade einen Gipfel zwischen Frankreichs Präsident Macron, Österreichs Kanzler Kurz, Angela Merkel war dabei, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Die haben alle miteinander geredet, wie sie den sogenannten Antiterrorkampf effektiver führen könnten. Da war dann viel von mehr Härte gegen Islamisten die Rede, von besserem Schutz der Außengrenzen, von der Abschiebung von Hasspredigern. Heißt das im Umkehrschluss, an all dem hat es bislang gefehlt und diese Instrumente will man jetzt schärfen?
Naja, es gibt unterschiedliche Punkte da. Der erste ist, da will man zeigen, dass man europäisch handelt und dass man nicht allein ist. Und das ist in der politischen Kommunikation, denke ich, da ein wichtiger Punkt. Vor allem für die französische Regierung oder für den französischen Präsidenten. Es gab in vielen Ländern diese scharfe Kritik gegen Frankreich, gegen die französische Position und so ein Treffen auf europäischer Ebene oder mit engen Partnern ist auch eine Möglichkeit zu zeigen, wir sind nicht allein, wir haben Bündnispartner. Also das ist der Aspekt politischer Kommunikation. Dann kommt der Punkt.
Entschuldigung.
Nee, bitte.
Nee, ich möchte nur sagen, dass ich das auch nicht solidarisch finde. Also erstmal ist dieses Treffen viel zu spät gewesen. Ich habe wirklich vermisst, dass Frau Merkel auch ein Bekenntnis zur Meinungsfreiheit deutlich sagt und nicht nur die Anschläge auch verurteilt. Ich habe vermisst, dass wir auch auf der Seite von Österreich und Frankreich stehen, als beide Länder von Erdogan und von anderen muslimischen Ländern hart angegriffen wurden. Wurden auch im Ton sehr aggressiv.
Boykottaufrufe hat es gegeben.
Genau. Und wir haben den Terror irgendwie verurteilt, aber vergessen, worum es hier eigentlich hier geht. Es geht hier um die Meinungsfreiheit, um einen fundamentalen Wert unserer Gesellschaft. Es trifft nicht nur Frankreich oder Österreich, es trifft uns Europäer, es trifft unsere Werte. Und das war meiner Meinung nach viel zu spät, viel zu wenig.
Herr die Frau, ist das so, ja, dass ich Frankreich womöglich im Stich gelassen fühlte, obwohl es eben diesen offiziellen Auftritt gab, einen Gipfel?
Teilweise sicherlich. Also man hatte sich hier erhofft, dass natürlich gerade gegenüber Erdogan ein bisschen härtere Töne von Frau Merkel gesagt worden wären und dass man sich da eindeutig Position bezieht, auch in Sachen Meinungsfreiheit. Man kann ja über diese Karikaturen denken, was man möchte, sie für geschmacklos halten, aber sie sind einfach Teil unserer Meinungsfreiheit. Und wir müssen, auch Muslime müssen zum Beispiel diese Karikaturen einfach aushalten. Jetzt ist aber auch so, dass in Frankreich eine Debatte herrscht, die auch relativ vergiftet ist. Macron hat das Konzept des islamistischen Separatismus eingeführt. Früher hat man da über Parallelgesellschaften gesprochen. Er wirft gewissen Muslimen jetzt in der Tat vor, sie wollten sich vom französischen Staat loslösen, seien Feinde des Staates. Und das ist natürlich eine gefährliche Debatte. Gewisse Strömungen in ihre Grenzen zu weisen, scheint mir sehr, sehr sinnvoll. Aber ich habe das Gefühl, wir sind auch in der Wortwahl heute in einem relativ vergifteten Klima. Der österreichische Kanzler möchte politischen Islam verbieten. Politischen Islam, da gibt es Strömungen, die uns nicht gefallen und die vielleicht auch leicht bedrohlich sind. Aber es gibt auch Menschen im politischen Islam, mit denen man arbeiten muss, die wirklich sich zur Demokratie bekennen. Es gibt auch Christdemokraten und es gibt auch islamische Demokraten. Und solche Menschen, mit denen müssen wir arbeiten und die müssen wir fördern.
Entschuldigung, aber wie soll diese Parallelitäten überhaupt entstehen? Politischer Islam ist nicht nur wegen seiner politischen Agenda problematisch, sondern die Werte, die er versuchte zu etablieren in dieser Gesellschaft. Ein Christdemokrat wird nicht die Meinungsfreiheit abschaffen wollen oder die Kritik an der Religion ablehnen. Und das ist genau das Problem im politischen Islam. Und wir sollten endlich da wirklich schauen, zu wem machen wir eigentlich zum Partner? Wer soll diese Präventionsarbeit, die Sozialarbeit überhaupt betreiben? Und wir haben jahrelang mit dem politischen Islam zusammengearbeitet. Wir haben jahrelang mit DITIB versucht, irgendwie eine gemeinsame Sache zu machen. Aber mit diesen Verbänden ist keine Demokratie zu machen. Mit dem politischen Islam ist keine Demokratie. Wir haben weltweit so viele Erfahrungen mittlerweile gesammelt, wie diese Menschen an die Demokratie oder mit der Demokratie an die Macht kommen. kommen wollen, um dann die Gesellschaft zur Autokratie zu machen. Das haben wir in Ägypten erlebt, das haben wir in Gaza erlebt, das haben wir mit Hezbollah im Libanon erlebt, das haben wir in den Iran erlebt. Wir sollten auch ein bisschen selbstbewusster mit unseren Werten umgehen. Religion kann in dieser Gesellschaft entstehen, er kann mitgestalten, er kann auch politisch sein. Aber in dem Moment, wo diese Politik und Demokratie genutzt wird, um dann Werte zu etablieren, die mit der demokratischen Grundprinzipien nicht vereinbart sind, dann sollten die Flagge zeigen und nicht erst diese Menschen fordern und zu unseren Partnern im Kampf gegen Radikalisierung machen.
Ich bin da auf ein Konzept gestoßen und da muss ich Ihnen recht geben, was mir immer wichtiger scheint und sehr integrativ ist. Verfassungspatriotismus. Wir müssen eine ganz harte Messlatte anlegen, ohne zu diskriminieren. Wir können abverlangen von muslimischen Verbänden, dass sie eindeutig zu unserer Verfassung stehen, eindeutig zu unseren demokratischen Grundrechten stehen. Und solange sie das machen und wirklich machen, Homosexualität akzeptieren, die Rechte der Frauen akzeptieren, eben unsere Verfassung und unsere Grundwerte akzeptieren, dann können wir mit denen arbeiten. Aber man kann es halt auch anders formulieren als sagen, wir bekämpfen jetzt islamistische Separatisten. Wir müssen das uns im Einzelfall angucken, mit welchen islamischen Verbänden kann man arbeiten und dann genau diese sehr hohe und wirklich wichtige Messlatte des Verfassungspatriotismus anlegen.
Ich unterschreibe sofort, aber wir können nicht Fördergelder geben zu Vereinen, die vom Verfassungsschutz teilweise beobachtet werden. Wir können nicht in Österreich Razzien gegen politischen Islam machen und an demselben Tag werden sie von Innenministerium bei der Deutschen Islamkonferenz hofiert. Das ist keine europäische Solidarität, das ist kein europäischer Plan zum Umgang mit dem Phänomen.
Frau de Mesmé, Macron präsentiert sich ja jetzt eindeutig auf europäischer Ebene als, ja, ich sag mal, entschlossener anti-islamistischer, anti-dschihadistischer Kämpfer, wie man das auch immer nennen mag, der weiß, was die Stunde geschlagen hat. Dieses sogenannte Gesetz gegen Separatismus, gegen die Parallelgesellschaften, wie Herr die Frau hier sagt, was ist damit eigentlich gemeint? Es ist ja höchst umstritten in Frankreich.
Ja, wenn Sie erlauben, würde ich gern einen Schritt zurück machen. Und zwar über die Frage, sind wir in einer europäischen Blase oder haben wir in den letzten Jahren, Jahrzehnten in einer Blase gelebt und gedacht, dass das ganze Problem betrifft uns Europäer und Europäerinnen nicht. Man darf auch nicht vergessen, dass zumindest in Frankreich immer wieder der Blick nach außen geworfen ist, und zwar in Richtung Sahel. Und die Analyse, und ich denke, das ist ein großer Unterschied zwischen Deutschland und Frankreich, die Analyse oder die Wahrnehmung ist in Paris, dass eine der Quellen von Terroranschlägen in der Sahelregion liegt. Und diese Auslandseinsätze vom französischen Militär, auch von europäischen Partnern, sollen als eine Antwort darauf sein. Und es funktioniert nicht. Dort ist die Situation, sie hat sich seit Jahren überhaupt nicht verbessert. Aber trotzdem ist diese Wahrnehmung da und diese Analyse, also der Blick nach außen ist da.
Aber nun will ja der Präsident den Blick nach innen wenden. Nicht mehr nur nach außen, sondern auch nach innen, indem er sagt, wir müssen gegen diese Parallelgesellschaften, die sich vor allem in den Banlieues, also in den Vorstädten, organisiert haben, aktiv und auch aggressiv vorgehen. War es überfällig, dass er den Radikalen dort den Kampf ansagt?
Ja, es war aber ein bisschen anders. Überfällig kann man nicht so sagen. Es waren so viele vertane Chancen vorher. Man hat eine Entwicklung laufen lassen und musste dann jetzt zu extremen Ton und Maßnahmen greifen. Aber zur Vorgeschichte, dieses Gesetz gegen Separatismus. Der Gesetzentwurf wurde lange, also Wochen vor den jetzigen Anschlägen vorgestellt, weil gefühlt wurde, dass die soziologischen Entwicklungen in den französischen Vorstädten nicht gut waren. Aber damals, als Macron das vorgestellt hat, war er aber auch sehr umarmend, hat immer wieder betont, zum Beispiel die arabisch-islamische Hochkultur, dass die Franzosen darüber zu wenig wissen, wollte Lehrstühle für Islamologie schaffen an verschiedenen französischen Universitäten, dass man hat von dem Islam des Lichtes gesprochen. Und das muss er halt gleichzeitig weitermachen. Er muss Muslime, französische Muslime, dabei helfen, zu vollwertigen Staatsbürgern zu werden, die die französische Verfassung voll anerkennen, aber auch herausarbeiten, dass es im Islam auch goldene Zeitalter gab, dass Europa der Geschichte des Islams sehr viel zu verdanken hat in Sachen Forschung und so weiter und so fort. Und der hat probiert, das zu balancieren. Jetzt nach den Anschlägen hören wir nur noch was über den Separatismus. Und das ist natürlich ein bisschen problematisch und kann langfristig zu einer ganz gefährlichen Gratwanderung werden. Und
es ist ja, ich sehe das auch so, dass Macron versucht hat, diese Position des oder einen Balanceakt zu schaffen. Aber es wird jetzt mit neuen Anschlägen immer schwieriger sein, für ihn diese Position zu haben, weil die Stimmung vergiftet ist und weil die Spannungen in der französischen Gesellschaft wirklich groß sind. Und zu der öffentlichen Diskussion über das Thema, wie können wir zusammenleben, das ist etwas, das oft von extremen Parteien thematisiert ist. Und das macht das Ganze auch noch einen Tick schwieriger.
Ja, aber warum? Warum? Weil die Mitte dieser Gesellschaften dieses Thema vernachlässigt. Weil man sich nicht getraut hat, in den letzten Monaten und Jahren über das Thema zu sprechen. Wir haben sie einfach die Radikalen überlassen. Und sie haben dann den Ton gegeben. Sie haben über Probleme in der Radikalisierung, Islamismus, Parallelgesellschaften, Clankriminalität, Probleme in den Schulen angesprochen. Natürlich nicht differenziert, natürlich nicht sachlich, natürlich instrumentalisiert. Aber wo ist die Mitte dieser Gesellschaft? Wo ist die Linke und die Grünen und die SPD und die CDU gewesen in den letzten Monaten und Jahren? Da habe ich kaum was gehört. Das Thema wurde vermieden. Wer darüber gesprochen hat, war ein Krawallmacher. Und das sind Zustände, die dazu geführt haben, dass wir jetzt über das Phänomen reden, als ob es neu ist. Wir haben vor 2 Monaten einen Anschlag in Berlin gehabt, auf dem Autobahn. Davon will keiner jetzt wissen. Wir haben jeden Monat eine Razzia. Das Thema ist nicht neu, das Thema ist da. Und die Radikalisierung-Tendenzen unter Jugendlichen vor allem sind da. Man braucht nicht mal den Kontakt zu IS, um dann Terrorist zu werden. Sie fühlen sich inspiriert, sie haben die Gedanken gut und sie wollen einfach ihre Gewaltfantasien ausleben. Und das ist der Trend, den wir auch leider in der Zukunft haben werden. Einzelpersonen, die von einer ganz großen Struktur, ein geistiger Brandstifter, inspiriert werden, missioniert werden und dann haben wir Anschläge, die natürlich nicht in der Ausmaß wie jetzt 2015 sind, aber unsere Gesellschaft genauso wehtun können.
Ja, die Frau Jönes, gibt diese sehr beunruhigende Umfrage des Meinungsforschungsinstituts IFOP, ist noch nicht lange her, die hat festgestellt, dass viele muslimische Jugendliche und auch junge Erwachsene ausgesprochen anfällig sind für Parolen, Kampfparolen der Radikalen. Deckt sich das mit Ihren Beobachtungen in Paris?
Zum Glück nicht. Aber es gibt natürlich beunruhigende Tendenzen. Es gibt zu viele junge Muslime, die zum Beispiel Demokratie ablehnen. Aber ich glaube, wir sind schon mal wieder in diesem klassischen Tunnelblick. Es kam der 11. September, dann haben wir uns zum ersten Mal lang vernachlässigte dschihadistische Extremisten angeguckt, dann die Anschläge in Paris, dann war diese Form, dieser Dschihadismus die Hauptbedrohung und in der Zwischenzeit haben wir uns gar nicht den Rechtsextremismus angeguckt. Der natürlich in Deutschland auch ganz schlimme Attentate begangen hat und ähnlich mittlerweile, wenn wir uns Hanau angucken, wenn wir uns andere Sachen angucken, wenn wir uns den NSU-Skandal angucken, Kleingruppen von Rechtsextremisten, die den Dschihadismus befeuern und umgekehrt. Wir schauen uns zu wenig das große Ganze an, wie man gegen all diese Extremisten gleichzeitig agiert, die sich gegenseitig kopieren, das muss man auch immer wieder sagen.
Absolut.
Die schauen sich genau an, die Dschihadisten schauen sich genau an, was Thomas Breivik in Norwegen gemacht hat. Breivik in Norwegen schreibt über, wie toll er Bin Laden findet. Der Attentäter in Neuseeland bezieht sich auf die dschihadistische Gefahr in Europa. Und wir haben wirklich nur dieses Kurzzeitgedächtnis und gucken uns eines dieses Phänomene so separat an. Und da sehe ich eine große Gefahr drin. Und jetzt noch vielleicht eine letzte Bemerkung. Und wir gucken Europa als Insel der Glückseligkeit, vernachlässigen eben Afghanistan, den Sahel, den Irak, all diese Brandherde, die im Endeffekt Konflikte, die wir auch zum Teil ungewollt gefördert haben, diese Konflikte werden dann nach Europa exportiert. Und da muss Europa auch mal gemeinsam eine außenpolitische Verantwortung übernehmen. Der Sahel ist keine direkte Terrorbedrohung für Europa heute. Aber wissen wir, wie es morgen ist? Und nicht Zu Unrecht hat zum Beispiel, ich glaube, der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundesfraktion gefordert, dass wir zum Beispiel die Franzosen im Sahel wesentlich mehr unterstützen müssen. Und gerade Deutschland mit einer erklärbaren und auch löblichen antimilitaristischen Tradition vergisst aber, dass wir uns nicht langfristig schützen können, wenn wir nicht eine starke europäische Außen- und Sicherheitspolitik haben, eine gemeinsame. Und da fühlen sich die Franzosen auch extrem alleingelassen.
Ich unterschreibe alles, was Sie sagen, aber vorsichtig bitte. Das Phänomen entsteht nicht nur im Ausland. Er hat natürlich, wir leben in einer globalen Welt, die Sachen agieren miteinander, aber die Phänomene, die wir in den letzten, vor allem in den letzten Jahren, das ist Homemade-Terrorismus. Das sind Jugendliche, die hier aufgewachsen sind, im dritte Generation leben, mit und ohne Migrationshintergrund, die sich eine Ideologie hingezogen fühlen, aus unterschiedlichen Gründen.
Sehr richtig, aber ohne den IS, ohne den IS wäre diese Ideologie in Europa nie so stark geworden. Also es ist diese Wechselwirkung.
Bin ich mir nicht sicher.
Ich schon.
Es hätte eine andere Organisation gegeben. Ich meine, den Anschlägen, die in den letzten Monaten passiert, dass es nicht immer auch einen direkten Kontakt zu IS, da inspiriert sich von irgendwas und man hat mit denen nie Kontakt gehabt. Und die Ideologie ist viel wichtiger. Welche Organisationen dahinter stehen, das ist erstmal nicht so wichtig.
Nun gibt es ja eine ausgesprochen interessante Debatte in Frankreich. Sie hat auch in Deutschland begonnen durch Kevin Kühner, den Juso-Vorsitzenden SPD. Auf beiden Seiten wird erklärt, die Linke hat im Grunde bei der Analyse des radikalen Islam, des Dschihadismus, sich bislang blind gestellt, hat es zu häufig geduldet, hat zu häufig weggesehen, zu häufig geschwiegen, wenn Dschihadisten Anschläge in Paris, jetzt auch in Wien verüben. Ein beängstigendes Schweigen, das letztendlich so etwas vermuten und befürchten lässt, wie eine klammheimliche Sympathie für radikale Islamisten, weil sie ja letztendlich gegen Feinde vorgehen, die man auch als eigene Gegner empfindet, gegen die USA, gegen Israel, gegen den kapitalistischen verdorbenen Westen. Ist das eine Diskussion, der Sie folgen können, Herr Die Frau? Sie wird ja besonders erregt derzeit in Frankreich auch geführt.
Also ich finde, das zieht auch die Debatte einfach nur nach unten. Linke oder Rechte, wir können keinerlei Toleranz gegenüber diesem Terror zeigen. Die Grünen haben sich zum Beispiel oftmals auch mit ihren vielen Mitgliedern und ihren vielen wichtigen Mitgliedern, die zum Beispiel aus der Türkei stammen, eindeutig gegen den Terror für Demokratie ausgesprochen. Es geht um die ganz grundsätzliche Debatte, wie gehen wir wirklich gegen Extremismus vor und den aller Couleurs.
Ich sehe es absolut anders. Ich habe schon vor Jahren genau diese Tendenzen kritisiert und habe das Gefühl, viele in der linke liberale Spektrum behandeln Muslime als Kuscheltiere. Das ist eine Minderheit, die ist immer passiv, sie ist immer irgendwie mit der Postkolonialismus zu betrachten. Das heißt, sie sind die Opfer und die Mehrheitsgesellschaft sind die Täter. Wir sehen absolut großen Unterschied in der Reaktion nach rechtsradikalen Geschehen und nach Islamismus. Geschehen. Beim Rechtsradikalen suchen wir auch die Struktur dahinter und landen auch zu Recht beim großen Parteien, die auch eine Rolle spielen in der Verbreitung von Hass und Rassismus. Beim Islamismus sprechen wir nur von Einzeltäter. Wir sind nicht mal in der Lage gewesen, bis vor 2 Wochen von islamistischem Terror zu sprechen. Das war auch der Fall in Berlin und in unterschiedlichen Ereignissen. Das Problem ist, dass die Linke nicht nur weggeschaut haben, sondern auch die Falschen unterstützt haben. Sie haben den Dialog mit dem politischen Islam gesucht, unterstützt, gefordert teilweise. Und dann wundert man sich, dass sie jetzt eigentlich aufwachen wollen und sagen, und da hat Kevin Kühnert absolut recht, Herr Happeck hat auch absolut recht, wenn er sagt, wir haben dieses Thema verdrängt, vernachlässigt. Und ich hoffe nur, dass es nicht nur bei Sonntagsreden bleibt, sondern dass wir wirklich jetzt eine Zeitwende haben. Wir liberale Muslime wurden im Stich gelassen von diesen Parteien. Wir wurden zu Krawallmacher gemacht. Man hat mit denjenigen kooperiert, die im Verfassungsschutz stehen, die zu Partner gemacht. Und das ist genau die Probleme, die jetzt überall in Europa zu beobachten sind. Wenn wir aber unseren Blick europäisch und vielleicht weltweit betrachten, dann müssen wir nicht die Fehler der Franzosen oder die Engländer wiederholen und können voneinander auch lernen, was nicht immer der Fall ist.
Frau de Mesmer, wie nehmen Sie diese Diskussion wahr? Sie kennen die französische Linke. Das ist ja auch ein Konglomerat aus Trotzkisten, La France Insoumise, auch Grüne sind dabei. Gibt es da offene Sympathie auch für radikalere Islamisten? Manche französische Orientalisten sagen ja, diese Leute, diese eher radikalen Islamisten, haben die verloren gegangene Arbeiterklasse bei der französischen Linken ersetzt.
Ja, ich finde, dass die Schwierigkeit zurzeit in Frankreich ist, in der Diskussion eine Position der Mitte zu finden, um eine sachliche Debatte zu führen. Und auf einer Seite muss man natürlich diese Naivität unbedingt vermeiden oder diese falsch verstandene Toleranz. Aber auf der anderen Seite ist das Risiko da, natürlich Islamophobie wächst in Frankreich. Und zwischen beiden Polen, da muss man wirklich in der Mitte eine sachliche Diskussion führen. Man darf nicht vergessen, in 18 Monaten findet die nächste Präsidentschaftswahl in Frankreich und das wird auch mit der Zeit, je länger man wartet, desto schwieriger das wird. Und da denke ich, dass der europäische Ansatz unbedingt da genutzt werden soll, weil wenn wir unter Europäern über gemeinsame Probleme reden, da hilft es auch, diese unterschiedlichen Ansätze zu berücksichtigen. Und ich denke, das hilft auch da, diese extremen Tendenzen zu vermeiden.
Ich würde in diesem Zusammenhang nochmal wirklich ein größeres Problem ansprechen, und zwar ein europäisches. Der Islam kennt keine Kirche, er ist nicht hierarchisch strukturiert. Ein Imam ist ein angesehener Muslim, der vorbeten darf. Das sage ich, weil wir das große Problem in Europa haben. Wer sind die Ansprechpartner in Sachen Islam? Die meisten Muslime möchten ja gar nicht von Verbänden vertreten werden, sondern einfach europäische, deutsche, französische Staatsbürger sein. Das ist auch statistisch belegt. Aber trotzdem braucht man Ansprechpartner. Und da wurden viele Fehler gemacht. Und das nochmal zu Ahmed Mansour. In Frankreich hat zum Beispiel die Rechte unter Sarkozy um muslimische Vereine in den Vorstädten gebuhlt, um eben Wählerstimmen zu bekommen. Sich mit Menschen verbündet des politischen Islams, die mir sehr wenig gefallen, und denen dadurch Einfluss geschafft. In Deutschland hat der christdemokratische Politiker Schäuble aus einem sehr löblichen Vorsatz die Deutsche Islamkonferenz als Beratungsgremium gegründet. Aber da waren auch sehr liberale, sehr linke, sehr progressive Muslime dabei. Aber auch Verbände, mit denen wir heute vermutlich nicht mehr zusammenarbeiten würden. Es ist also die Schwierigkeit, auf der einen Seite Ansprechpartner zu finden und auf der anderen Seite, also vernünftige Ansprechpartner, und auf der anderen Seite den Muslimen nicht zu oktroyieren, wer sie zu vertreten hat. Also es muss dieser Euro-Islam aus emanzipierten Staatsbürgern muslimischer Herkunft geschaffen werden. Aber das ist eine kolossale Aufgabe in allen europäischen Ländern. Aber dieser Euro-Islam kann natürlich auch eine Riesenchance für die Debatten in der arabisch-islamischen Welt schaffen.
Es gibt ja Gemeinsamkeiten. Innenminister Seehofer vor allem war es, der zusammen mit Macron eben auch gesagt hat, wir brauchen Prediger, die in unseren jeweiligen Ländern ausgebildet werden. Wir brauchen keine Prediger, die dann aus der muslimischen Welt kommen und ihr Weltbild im Grunde in Europa verbreiten. Wäre das ein Ansatz für Prävention, Herr Mansour, wenn das in die Tat umgesetzt würde und nicht nur auf der Ebene eines Appells bliebe?
Ja, das Problem, dass wir nur immer Symbolpolitik betreiben, wenn es uns gefällt. Also natürlich sind Imame, die in Deutschland ausgebildet sind, viel besser, um die Jugendlichen zu erreichen, als diejenigen, die aus der Türkei oder Saudi-Arabien kommen. Die Frage ist, welche Theologie werden diese Menschen oder Imame hier in Deutschland auch verbreiten? Diese Frage haben wir nicht geantwortet, weil wir dazu ja eine innerislamische theologische Diskurs brauchen, um genau die Schwerpunkte, die zur Radikalisierung oder Widerspruch zur Demokratie zu lösen. Wir können aber nicht immer wieder behaupten, dass der Islam oder das mit dem Islam nichts zu tun, um im zweiten Schritt genau diese Menschen dann Gelder und Projekte zu geben, um etwas zu bekämpfen, was mit ihrer Religion meinen sie nicht zu tun. Das heißt, Präventionsarbeit ist nicht religiös. Es ist nicht ein Imam zur Schule zu schicken oder in Gefängnis zu schicken und der redet jetzt über den besseren, den Demokraten-Islam, sondern Präventionsarbeit ist Demokratieerziehung, ist Menschen zu mündiger Bürger zu machen. Das Problem in der Integration und Islamdebatte, dass wir immer Gruppen integrieren wollen, immer Gruppen ansprechen wollen. Die Menschen sind aber Individuen, sie sind Bürger Europas, sie sind Teil von Deutschland. Wir haben sie in der Integrationskurs, wir haben sie als Mitarbeiter, als Chefs, wir haben sie als Nachbarn, wir haben sie aber vor allem als Schüler und Schülerinnen. Und da muss die Präventionsarbeit stattfinden. Die Schule sind nicht nur Leistungsorte, sondern Sozialisationsorte. Da muss Wertevermittlung stattfinden. Diskussion, debattieren, Diskurskultur, mündig werden beim Umgang mit Religion, beim Umgang mit meinen eigenen Selbstentfaltungsversuche. Und wenn wir das tun, wenn wir begreifen, dass Präventionsarbeit eine pädagogische, psychologische Aufgabe ist, die gesamtgesellschaftlich ist, dann können wir enorm viel erreichen. Wenn wir aber punktuell hier und da gute Projekte installieren und denken, das wird die Welt retten, das wird nicht funktionieren. Auch diese paar Imame, wenn sie perfekt sind in ihren Einstellungen zur Demokratie, werden die Trends Richtung Radikalisierung und gescheiterter Integration alleine nicht lösen können.
Nur das, was Sie jetzt angesprochen haben, das sind natürlich pädagogische Präventionsprogramme, die viel, viel Zeit brauchen. Aber man hat ja schon den Eindruck, wenn man Macron oder auch Innenminister Seehofer reden hört, dass die unter massivem Zeitdruck stehen und dass dann aus diesem Zeitdruck heraus auch Forderungen zu hören sind, wie wir müssen jeden Hassprediger ausweisen, wir müssen gegen Leute vorgehen, die Hetzkampagnen in unseren Ländern lancieren.
Ich bin bei Ihnen. Aber wir können beides machen. Wir können starker Rechtsstaat und Repression betreiben und Prävention daneben betreiben. Prävention braucht Zeit. Diese Aufgabe endet nicht in 18 Monate. Sie endet auch nicht in 2 Jahre. Das sind Probleme und Herausforderungen, die Europas Zukunft mitgestalten werden. Deshalb, ja, Repression, da wo man was machen kann, muss man das machen. Und dann aber auch Prävention. Und das ist eine Aufgabe, die über Generationen laufen wird.
Frau de Mesmer, glauben Sie, Präsident Macron macht jetzt ernst mit dem, was er angekündigt hat? Radikale Prediger ausweisen, Moscheen, in denen radikale Botschaften zu hören sind, schließen. Macht er das ernst jetzt oder ist es einfach nur Rhetorik unter dem Schock der Ereignisse?
Ich denke, dass Macron unter Kontrolle steht. Was er jetzt tun wird, weil das Thema so, so wichtig ist. Alles, was er tun wird, wird jetzt beobachtet. Und zwar streng beobachtet von der Bevölkerung, von Bürgerinnen und Bürgern. Also es ist kaum möglich, dass er all die Pläne in eine Schublade steckt und sie zumacht. Also ich denke, ja, meine Hoffnung ist, dass der Fokus nicht nur auf Sicherheit sein wird in den nächsten Wochen und Monaten, sondern dass der französische Ansatz da erweitert wird und viel mehr Raum für Präventionsmaßnahmen da geschenkt wird.
Herr Die Frau, glauben Sie, dass so etwas möglich sein wird, wie voneinander lernen, Frankreich und Deutschland gemeinsam gegen den radikalen Islam und, ja, ich sag mal, für eine aufgeschlossene, liberale Version des Islam?
Ich habe ein bisschen Angst, dass Frankreich im Vorwahlkampf ist, dass Macron jetzt nicht viele positive Zeichen setzen möchte, um halt keine Stimmen am rechten Rand zu verlieren. Auf der anderen Seite, Macron kennt die Thematik sehr gut. Er lässt sich von vielen meiner Kollegen hier beraten, hat viel über die Problematik gelesen, interessiert sich auch für den Islam. Und vielleicht gibt es ja noch positive Überraschungen. Als ich vor 5 Jahren nach den Anschlägen in Frankreich öfters mal gesagt habe, wir haben hier eine generationelle Aufgabe. Dieser Terror wird nicht weggehen, wenn wir nicht sofort ganz langfristige Maßnahmen in den Weg leiten und eine offene öffentliche Debatte darüber starten, fanden die Leute das erstaunlich. Wie beim Nationalsozialismus, 70 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs gibt es immer noch Neonazis. Und leider werden wir uns auch noch sehr, sehr lange mit Dschihadisten auseinandersetzen müssen.
Dresden, Nizza, Wien kehrt der islamistische Terror zurück. Darum ging es in diesem SWR2-Forum. Großen Dank an Dr. Asim El-Difrau, er ist Politologe in Paris, an Dr. Claire de Mesmet von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik in Berlin und an Ahmed Mansour, Psychologe und Geschäftsführer des Instituts zur Extremismusprävention. Am Mikrofon war Martin Durm.